gerne auf eine Sache aufmerksam machen, beziehungsweise nicht auf eine Sache, sondern auf eine Person. Wenn wir in die Gottesdienste kommen von unserem Team, dann kommen manchmal die Leute so mit der Erwartung, ach, heute werde ich etwas über verfolgte Christen hören. Ich werde ein paar Infos heute bekommen. Und es ist mir ganz wichtig, schon von Anfang an klarzustellen, das ist heute kein Informationsgottesdienst. Wenn ihr heute hier rausgeht und am Ende sagt, okay, jetzt weiß ich ein bisschen mehr, ich habe Wissen dazu gewonnen, dann war das hier wirklich umsonst, kann ich so sagen. Wenn es dabei bleibt. Denn in diesem Gottesdienst geht es nicht primär um unsere verfolgten Geschwister. Vielleicht denkst du dir, hä, warum bist du dann da? In diesem Gottesdienst ist Jesus Christus immer das Zentrum. Und auch heute ist er mitten unter uns und um ihn dreht sich alles. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Wenn ich über unsere verfolgten Geschwister rede, dann rede ich über Jesus Christus selbst. Und das ist ganz wichtig, dass wir das vor Augen halten. Warum? Weil wenn ich in einer tiefen Liebesbeziehung zu meinem Herrn lebe, der am Kreuz alles für mich getan hat, dann kann ich nicht seinen Herzensanliegen gleichgültig bleiben. Das, was ihn bewegt, sollte doch auch mein Herz bewegen. In Matthäus Kapitel 25, Vers 40 sagt Jesus, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was bedeutet, dass sich Jesus mit seiner Gemeinde identifiziert? Und keiner unserer verfolgten Brüder und Schwestern würde jemals wollen, dass sie im Mittelpunkt eines Gottesdienstes stehen. Ihr werdet von ihnen hören, ihr werdet ihre Geschichten hören. Aber lasst eure Augen immer wieder dabei bei Jesus. Wir haben in diesen Liedern bestimmte Dinge gesungen. Und da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht. An einer Stelle, ich glaube, es war in dem zweiten Lied, hieß es, "We are here for you." Wir sind heute für dich da, Jesus. Aber kommen wir denn wirklich mit dieser Einstellung in den Gottesdienst? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich bin ganz häufig in die Gottesdienste gekommen, setze mich hin und sage, ey, hoffentlich hat der heute ein Wort für mich. Hoffentlich ist die Predigt jetzt mal für mich. Hoffentlich hat jemand ein prophetisches Wort. Hoffentlich betet jemand für mich. Hoffentlich hat das Lobpreisteam die Lieder, wo ich mich wirklich drauf einlassen kann. Und ich komme mit einer kompletten Konsumentenhaltung. Es geht um mich. Gott, tu etwas für mich. Und wisst ihr, Jesus liebt sein Volk und er dient uns so gerne. Aber wir sollten irgendwann mal über diesen Punkt hinauswachsen, wo wir nicht nur in diesem Kleinkindstadion sind und sagen, Gott, was kannst du für mich tun? Und würdest du bitte noch dies und würdest du das und jenes? Wo wir an den Punkt kommen und sagen, Jesus, was kann ich für dich tun? Herr, was ist dir denn wichtig? Zeig mir deine Wege. Offenbar mir dein Herz. Ich bin dein Haus. Ist Jesus gerne bei dir zu Hause? Wie wär's für dich, wenn du mit jemandem zusammenwohnen würdest? Ob es jetzt dein Ehepartner ist oder WG-Mitbewohner. Und es dreht sich ständig alles nur um diese Person. Und du musst ständig alles tun und immer da sein, immer alles hören, die Probleme, die sie dir erzählen. Dann denkst du dir, ja, aber Jesus ist doch Gott. Der wird das schon aushalten. Tut er auch, gar keine Frage. Aber er wünscht sich, dass seine Kinder zur vollen Mannesreife kommen, wie die Bibel sagt. Gott möchte, dass du nicht nur Kind bleibst, sondern auf eine Ebene hinwächst, wo du zu seinem Mitarbeiter wirst. Wenn du ein Mitarbeiter bist, dann geht es nicht nur immer um deine Anliegen, sondern du öffnest dein Herz für seine Anliegen. Und das, was wir heute hören werden, das ist nicht angenehm. Das sind schwierige Storys. Und ich kann verstehen, dass es schwer fällt, sich dafür zu öffnen. Aber ich kann euch sagen, Es wird dir schwerfallen, wenn du auf einer menschlichen Ebene die ganze Sache betrachtest. Aus menschlicher Sicht, da will ich auch den Kopf in den Sand stecken und nur sagen, Jesus, komm bald wieder. Aber die Bibel sagt, wir sollen nicht fleischlich gesinnt sein, sondern himmlisch gesinnt sein. Unsere Augen gehen nicht auf das Irdische, unsere Augen richten sich nach oben. Und wenn wir aus der Perspektive schauen, nämlich durch die Augen Jesu, dann werden wir die Dinge klarer und anders sehen. Und ich lade euch ein, gerade jetzt in diesem Moment, wirklich Jesus zu bitten, dir seine Perspektive zu schenken. Erlaube es ihm, er wird es dir nicht überstülpen. Wenn du da sitzt und denkst, ist nichts für mich, respektiert Jesus deine Entscheidung. Aber ich kann dir sagen, du verpasst etwas. Denn er möchte dich mitnehmen, er möchte dich einladen. Er möchte dir seine Wege offenbaren. Ich hatte heute Morgen, als wir da hinten im Gebet waren, auch eine Schriftstelle aus Sprüche 4, und zwar den Vers 11. Ich will dich den Weg der Weisheit lehren, dich leiten auf gerader Bahn. Wenn es gerade Bahnen gibt, gibt es auch krumme Bahnen, die wir gehen können. Und die Option steht uns immer offen. Und es ist eine Entscheidung. Und ich finde es schön, dass Gott uns nicht sagt, ich werde dich auf die gerade Bahn schon zwingen. Ich werde dich dorthin treiben. Ich werde dich so unter Druck setzen, bis du da mal drauf bist. Nein, er leitet. Und du hast die Entscheidung, ob du ihm folgen willst. Und Gottes Wege, ihr Lieben, sind nicht immer angenehm. Und auch nicht immer bequem. Wenn ich aufs Kreuz schaue und den Weg, den Jesus gegangen ist, der war alles andere als bequem. Aber um der vor ihm liegenden Freude willen, sagt der Hebräerbrief, erduldete er das Kreuz. Er sah über das Kreuz hinaus. Manch ein schwerer Weg führt in die Herrlichkeit, wenn wir uns darauf einlassen. Und dazu lade ich euch heute ein. Ich möchte zu Beginn uns mit einem kleinen Video auf das heutige Thema einstimmen.
Seid ihr abhängig von der Gnade eines Richters? Was, wenn all das Realität wäre? In diesem Augenblick, an vielen Orten dieser Erde. Denn das ist es. Das und noch viel mehr, das ist das, was Menschen erleben, wenn sie bekennen, Jesus ist Herr. Und bitte hab keine Angst oder ein schlechtes Gewissen. Wir dürfen dankbar sein für die Freiheit, die wir besitzen. Aber lass uns sie auch gebrauchen. An der Seite unserer Geschwister in Verfolgung laufen. Für die, die keine Stimme haben, unsere Stimme erheben. Für die beten, die keine Kraft mehr haben zu beten. Denn das ist das, wonach sie uns als erstes fragen. Würdet ihr unsere Last im Gebet mit uns tragen? Und darum ist es das, womit wir als erstes starten. Warum wir heute handeln, statt noch einen Tag zu warten. Damit sie die Kraft bekommen, an Jesus festzuhalten. Den Mut haben, seinen Namen zu bejahen und auch wenn jedermann sie hasst, seine Liebe in die Welt zu tragen. Dann gehen Gefängnistüren auf. Innere Wunden beginnen zu heilen. Wer schon aufgeben wollte, wird gestärkt, um dran zu bleiben. Und aus Verfolgern werden Nachfolger. Auf ihr Zeugnis hin und durch sein Wort. Wir beten und Jesus antwortet, stell dir das mal vor.
Stell dir das mal vor. Manche können sich das vielleicht gar nicht so vorstellen, wie das ist, in einem Land sein Christsein zu leben, mit so viel Anfeindung, es sei denn, man kommt vielleicht ein Stück weit in Berührung durch Familienmitglieder. Aber es ist Realität und es passiert heute, es passiert hier und jetzt. Aber nachdem wir uns das vorgestellt haben, ist es auch wichtig, sich vorzustellen, dass Gott auf unser Gebet hin handelt. Und sowohl Menschen als auch Situationen sogar den Lauf der Geschichte verändern kann, wenn wir im Glauben beten. Ich möchte euch zu Beginn erst einmal den Weltverfolgungsindex zeigen. Darf ich mal fragen, wer kennt ihn bereits? Ah ja, noch nicht alle. Okay, dann sage ich vielleicht doch ein paar Sätze dazu. Hier geht hervor, in welchen Ländern Verfolgung herrscht. Wir haben hier eine Rangliste der Top 50 Länder. Insgesamt beobachten wir 78, aber das sind die Länder, in denen die Verfolgung am härtesten ist. Unter den Top 10 befinden sich Länder wie Nordkorea, der Iran, Somalia, Pakistan, Nigeria. Die Farben, die ihr hier seht, die stehen für die Intensität der Verfolgung. Orange bedeutet ein starkes Maß an Verfolgung und rot ein extrem hohes Maß. Die Triebkräfte der Verfolgung sind sehr unterschiedlich von Land zu Land. Wir haben den extremen Islamismus, wir haben aber genauso den extremen Buddhismus, wir haben den extremen Hinduismus, wir haben kommunistische, autoritäre Regierungen. Und wenn man den Blick nach links schwenkt, Richtung Südamerika, da kommt die Verfolgung von Guerillagruppen, von Drogenbanden, denen es ein Dorn im Auge ist, wenn Christen das Evangelium predigen und Menschen sich von ihnen weg zu Jesus Christus bekehren. Denn Jesus verändert Leben. Jesus transformiert Herzen. Und dann will man mit dem ganzen Mist auch nichts mehr zu tun haben. Aber heute nehme ich euch auf eine Reise mit nach Usbekistan, das Herz Zentralasiens. Viele Leute, die jetzt nicht unbedingt einen russlandsdeutschen Hintergrund haben, können wenig mit dieser Region anfangen. Und mir ging es tatsächlich genauso, bis ich letztes Jahr dorthin reisen durfte, um unseren verfolgten Geschwistern zu begegnen. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass Usbekistan mal Teil der Sowjetunion war und eine kommunistische Regierung herrschte. Nachdem die Sowjetunion zerfallen ist, hat sich Usbekistan unabhängig gemacht. Und man möchte nach wie vor, ich nehme an, das ist noch der Einfluss des Kommunismus, Staat und Religion strikt trennen. Und jegliche extreme Form von Religion, sowohl christlich als auch islamistisch oder irgendeine andere, die man als Bedrohung der nationalen Sicherheit betrachtet, wird unterbunden. So, was ist jetzt extreme Form von Religion? Da ist viel Interpretationsspielraum dort. Es ist offiziell in Usbekistan verboten, zu evangelisieren und zu missionieren, sowie Schriften zu verteilen. Wer das tut, dem drohen Geldstrafen und auch Gefängnisstrafen. Aber die Verfolgung kommt nicht nur vom Staat, sondern sie kommt auch aus der Familie, denn Usbekistan ist mehrheitlich muslimisch geprägt. Sie sind nicht sehr religiös, aber wie in allen anderen Teilen der Welt, wird man als Muslim geboren, muss man als Muslim auch sterben. Und zu einem anderen Glauben zu konvertieren, ist verboten. Das ist ein absolutes No-Go. Und wenn es jemand wagt, dann wird er von der Familie unter Druck gesetzt, unter Umständen eingesperrt, geschlagen, beleidigt, aus dem Haus getrieben, enterbt und, falls er nicht wieder zurück zum Islam konvertiert. Usbekistan hat eine große junge Bevölkerung und es sind viele Islamisten unterwegs, die diese jungen Leute radikalisieren wollen. Insbesondere über soziale Medien, genauso wie hier auch. Weshalb es so wichtig ist, dass wir genau für diese junge Generation beten, dass Jesus sie mit dem Evangelium bzw. die Gemeinde mit dem Evangelium erreicht, bevor es diese extremen Islamisten tun. Und als ich den Geschwistern dort vor Ort begegnet bin, war ich wirklich sehr, sehr bewegt von dem, was ich dort gesehen habe. Es war keine reiche Gemeinde im Sinne von materiell reich. Die haben keine eigenen Gebäude. Die versammeln sich im Untergrund. Wobei es einige registrierte Gemeinden auch gibt in Usbekistan. Allerdings gibt es einen Preis, den sie zahlen. Und das ist der Preis der Überwachung. Der Staat nimmt sich heraus, auch sich mal in den Gottesdienst zu setzen, die Predigten zu begutachten und ihnen zu sagen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Und wer sagt, wir wollen uns nicht vom Staat kontrollieren lassen, der geht in den Untergrund. Also treffen sie sich in Hausgemeinden. Jedes Mal an einem anderen Ort, zu einer anderen Uhrzeit, müssen darauf achten, dass sie nicht erwischt werden. Denn wie gesagt, wenn man erwischt wird, drohen einem Haftstrafen. Es gibt regelmäßig Razzien, die diese Hauskirchen ausfindig machen. Und nichtsdestotrotz, eine reiche Gemeinde, und wie gesagt, nicht materiell reich. Viele Pastoren in Usbekistan leben am Existenzminimum. Die geben ihr Leben hin für die Gemeinde. Und es ist eine große und wachsende Gemeinde. Und es ist nicht viel Zeit, auch noch nebenher einen Job anzunehmen. Alle von ihnen haben noch einen Job nebenher, um ihre Familien über Wasser zu halten. Aber es ist wirklich, wirklich schwer für sie. Und die ältere Generation, deren Kinder quasi schon aus dem Haus sind, die haben sich irgendwie damit arrangiert. Die leben dann in einer Einzimmerwohnung. Aber es gibt junge Familien, junge Pastoren, die sich wirklich überlegen, das Land zu verlassen, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Frau und drei Kinder ernähren sollen. Und nichtsdestotrotz, es ist eine Gemeinde, die reich ist an radikalem Glauben und radikaler Liebe. Und das wird so offenbar in dem Land, weil die Menschen genau das sehen, ihre guten Werke, und anfangen, den Vater im Himmel zu preisen, den Gott dieser Christen. Und ich möchte euch ein paar von unseren Geschwistern erzählen, die uns ihr Zeugnis erzählt haben. Bitte habt Nachsicht, wir zeigen keine Gesichter und geben ihre echten Namen nicht raus. Wir geben ihnen immer andere Namen, um ihre Identität zu schützen. Wir trafen Pastor Uluk, der von Haus aus Muslim war, sich radikal bekehrte, nachdem ihm ein Bruder erklärte, was in der Bibel stand. Er fragte ihn nämlich, eher aus Neugier, nicht wirklich so, weil er tiefes Interesse hat, sag mal, was steht denn da eigentlich in eurem Buch drin? Und dieser Bruder setzte sich mit ihm 3 Stunden hin und erklärte ihm von der Schöpfungsgeschichte bis zum Heilsplan Jesu und seinem Wiederkommen, was der Plan Gottes war. Und es leuchtete ihm ein, er sagte, das ist die Wahrheit. Und ich glaube es und ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Und kurze Zeit später spürte er, wie Gott es ihm aufs Herz legte, das Evangelium anderen zu predigen. Aber genauso wusste er auch, dass es einen hohen Preis hat. Was, wenn ich erwischt werde? Was, wenn ich ins Gefängnis komme? Was passiert mit meiner Familie? Also dachte er sich, hey Jesus, wir zwei sind unterwegs, das passt doch. Ich lebe meinen Glauben mit dir heimlich, still und leise. Und irgendwann mal erkrankte er an einer schlimmen Krankheit, kam ins Krankenhaus, die Ärzte untersuchten ihn und sagen, alle ihre Organe sind dabei, komplett zu versagen. Und wir wissen nicht, warum. Er verlor 15 Kilo und hatte überall Schmerzen und betete nur noch, Jesus, bitte nimm mich nach Hause. Ich ertrage das Ganze nicht. Und er erzählte, dass er plötzlich eine Stimme hörte, die ihm sagt, du wirst nicht sterben, sondern leben und meinen Namen verkündigen. Und in dem Moment nahm er seinen Telefonhörer und rief einen Freund nach dem nächsten an, erzählte ihnen von Jesus. Als die Ärzte reinkamen, sagte er zu ihnen, ich werde nicht sterben, ich werde leben. Jesus hat mich geheilt. Und die Ärzte guckten ihn an, dachten, naja, jemand, der kurz vorm Sterben ist, der redet alles mögliche Zeug, lasst ihn doch reden. Und innerhalb von einer Woche stabilisierte sich sein Zustand so stark, dass er auch wieder zunahm und nach 10 Tagen komplett geheilt aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Also fing an, Pastor Uluk das Evangelium zu verbreiten. Bis zu dem Tag, wo die Geheimpolizei ihm dicht auf den Fersen war, sie das Ganze entdeckten und er ins Gefängnis kam. Und als er dort drin saß, wurde er von den Beamten 6 Stunden lang befragt. Warum 6 Stunden? Immer wieder die gleichen Fragen, um die Person mürbe zu machen. Und wir fragten ihn, sag mal, als du da in dem Gefängnis saßt, hast du an irgendeiner Stelle Gott gefragt, warum passiert das jetzt? Jetzt bin ich doch rausgegangen, jetzt bin ich dir doch gehorsam gewesen. Was mache ich eigentlich jetzt hier? Jetzt ist genau das eingetroffen, wovor ich Angst hatte, was ich nicht wollte. Und er sagte uns, nein, ich stelle diese Frage nicht. Ich frage nicht mehr, warum, sondern Gott, was möchtest du in dieser Situation tun? In jedem Problem hat Gott einen Plan. Und während diese Beamten ihn 6 Stunden befragten, drehte sich der Spieß um und er fing an, ihnen das Evangelium zu predigen und ihnen die Wahrheit zu bringen. Und diese Beamten sagten zu ihm, du bist zwar hier gefangen und wir sind in Freiheit, aber du scheinst eine größere Freiheit zu besitzen, als wir sie je hatten. Und nach einigen Wochen wurde er tatsächlich aus dem Gefängnis entlassen, mit vielen Drohungen, Wehe und du darfst nicht und überhaupt. Und Pastor Uluk ist Pastor von mehreren Untergrundgemeinden und hat über 100 Lobpreislieder in der usbekischen Sprache geschrieben. Das gab es bis dahin noch nicht. Sie hatten Lobpreislieder auf Russisch oder man hat Lobpreislieder aus dem Englischen übersetzt. Aber das Evangelium ist noch nicht lange in Usbekistan. Und es ist großartig zu sehen, was Gott in dieser Gemeinde tut und wirkt, wenn man sich ihm vorbehaltlos hingibt und nicht sagt, Gott, ich werde dir nur folgen, wenn das und das und das muss erfüllt sein. Gott wirkt große Dinge, wenn man bereit ist, auch einen hohen Preis zu zahlen. Wir trafen auch Bruder Ikrom. Auch Bruder Ikrom und seine Frau haben einen muslimischen Hintergrund. Und als sie sich bekehrten, wurde sie kurz danach schwanger. Und als sie das Kind zur Welt brachte, starb das Kind leider. Eine große Versuchung, wieder zurückzukehren zu den Bekannten. Und viele ihrer Verwandtschaft, die sie abgelehnt haben aufgrund ihres christlichen Glauben, sagten zu ihnen, das ist, weil ihr Allah verlassen habt. Das ist ein Fluch, der euch getroffen hat. Aber sie hielten an Jesus fest. Es kam aber noch schlimmer. Durch diese Schwangerschaft entwickelte seine Frau eine Diabetes. Und die wurde so schlimm, dass die Ärzte zu ihr sagten, wir können ihnen nicht helfen, außer dass wir ihr Bein amputieren. Es ist so ernst. Und an dem Punkt, sagt der Bruder Ikrom, war er wirklich am Boden zerstört und verzweifelt. Und er hat nichts mehr verstanden. Was macht man an so einer Stelle? Das ist ein entscheidender Punkt. Läufst du weg vor ihm oder läufst du in seine Arme? Und die beiden entschieden sich, in seine Arme zu laufen. Und sie beteten gemeinsam und seine Frau kam zu folgendem Schluss, sagte zu ihm, Ikrom, auch ohne meinen Sohn und selbst ohne ein Bein werde ich Jesus folgen. Das ist eine Entscheidung. Sie beteten, er ging nach Hause und er sagte, er lag die ganze Nacht vor dem Herrn betend. Am nächsten Tag rief er seine Frau an, um zu fragen, um wie viel Uhr die OP stattfindet, weil er gerne bei ihr sein wollte. Und sie sagte zu ihm, Ikrom, es wird keine OP geben. Sie können keine Spur von Diabetes in meinem Blut finden. Man hat mir 3-mal Blut abgenommen, um sicherzustellen, dass ich die Frau bin, die die gleichen Blutwerte hatte wie gestern. Gott hat ein übernatürliches Wunder gewirkt. Und er hatte es sehr stark aufs Herz von Gott bekommen, unter den afghanischen Flüchtlingen in Afghanistan zu evangelisieren. Usbekistan grenzt ja an Afghanistan. Als die Taliban die Macht übernommen haben, flüchteten viele von ihnen über die Grenze. Aber sie haben keinen Flüchtlingsstatus. Was bedeutet, sie bekommen keinerlei Unterstützung vom Staat. Sie leben in provisorischen Zelten, trinken aus einem verdreckten Bach, der völlig verkeimt ist, und leben von wildem Gemüse. Und Bruder Ikrom fing an, ihnen die Liebe Gottes zu zeigen. Und er brachte ihnen Hilfsgüter, Hygieneartikel, Spielzeuge für die Kinder. Und irgendwann mal fingen diese Leute an, ihn zu fragen, warum tust du das? Unser eigenes Volk sitzt uns im Nacken. Unsere muslimischen Brüder aus Usbekistan wollen nichts von uns wissen. Warum tust du, was du tust? Und an der Stelle fing er an, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und mittlerweile gibt es eine Gemeinde von 100 afghanischen Flüchtlingen, die sich zu Jesus Christus bekehrt hat und sich regelmäßig zum Gottesdienst trifft. Wo aber Erweckung stattfindet, da lässt Verfolgung nicht lange auf sich warten. Denn sowohl Bruder Ikrom als auch diese Geschwister in den Flüchtlingscamps wurden von den anderen Muslimen schikaniert, bedroht, verfolgt. Bruder Ikrom wurde mehrere Male von der Energieversorgung gekappt. Übrigens regten sich plötzlich dann auch die usbekischen Muslime, denen die Afghanen ja völlig egal waren, aber ihnen das Evangelium zu verkündigen, das geht gar nicht. Davor müssen wir sie schützen. Einmal wurde ihr Haus komplett niedergebrannt. Und trotzdem lässt sich Bruder Ikrom nicht abhalten. Auch er war mehrere Male im Gefängnis. Auch er und seine Frau leben am Existenzminimum. Ich fragte ihn, wie geht's euch damit? Er sagte, wir kommen irgendwie über die Runden. Aber diese Leute müssen die Wahrheit hören. Es geht um die Ewigkeit. Und sie sollen in das Reich Gottes kommen. Was hat das mit mir zu tun? Das ist jetzt die große Frage. Im Hebräerbrief 13,3 heißt es, erinnert euch doch an die Zeiten, als ihr gerade mit dem göttlichen Licht erleuchtet worden wart und dann sogleich einen harten, leidvollen Kampf durchstehen musstet. Dieser Brief könnte auch aus Usbekistan stammen oder auch aus dem Iran oder aus dem Jemen. Und dann heißt es weiter, die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt, und die anderen standen denen treu zur Seite, die dies ertragen mussten. Was für ein Bild vom gesamten Leib Christi. Seitdem es das Christentum gibt, gab es immer einen Teil des Leibes Christi, der verfolgt wurde und einen Teil, der in Freiheit lebte. Und die Bibel sagt ganz klar, die einen wurden beleidigt und misshandelt und die anderen, was haben die anderen gemacht? Da haben sich gedacht, viel Glück, Brüder. Danke, Jesus, dass es mir so gut geht. Amen. Versteht mich nicht falsch. Wir sollen dankbar sein für das, was wir haben. Aber wir sollen uns nicht ausruhen in dem, was wir haben und uns zurücklehnen. Wir sind ein Leib. Was dort passiert oder nicht passiert, hat unmittelbar Auswirkungen auf den Leib Christi in Deutschland. Ja, aber das spüre ich nicht. Es ist eine geistliche Realität. Wenn sie gestärkt sind, werden wir gestärkt sein. Nicht umsonst sagt der Bruder Andrew Folgendes. Wir verdienen unsere Freiheit nicht. Dass ich hier in Deutschland geboren wurde, habe ich mir nicht verdient. Es ist ein Geschenk. Sondern haben sie durch Gottes Gnade aus einem bestimmten Grund bekommen, um füreinander zu sorgen und die verfolgten Glieder des Leibes zu stärken. Meine Freiheit ist nicht nur einfach da, dass ich sie einfach nur genieße. Ich sage nicht, dass ich sie nicht genießen darf, aber es soll nicht nur dabei bleiben. Ich soll meine Freiheit einsetzen, um die Geschwister in unserer Familie zu stärken, die durch so viel Druck und Herausforderungen gehen. Wisst ihr, auch wir haben Probleme. Es ist nicht so, dass wir hier in der problemfreien Zone leben. Auch wir kämpfen mit Krankheit, schwierigen Beziehungen, finanzielle Sorgen, Sorgen auf der Arbeit, gesellschaftliche Probleme. Aber wisst ihr was? Auch sie haben all diese Probleme und on top kommt dann noch Verfolgung dazu. Und ich möchte es nicht gegeneinander ausspielen, sagen, ihr Leid ist schlimmer als unsers. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, Seite an Seite miteinander zu stehen. Dass wir uns als Familie betrachten, die in einem Boot sitzen. Und wisst ihr, ganz oft ist es so, wenn ich meinen Blick von mir weglenke Jetzt komme ich wieder zurück auf den Anfang. Es geht nicht immer nur um mich. Dass das so befreiend ist. Weil wenn ich mich nur um mein Problem drehe, dann hat der Teufel eine Plattform und jagt mich. Muss mir immer wieder nur mit seiner Peitsche versuchen, Angst einzujagen. Was, wenn das passiert? Und guck mal, was jetzt da ist und dieses Problem. Und er spielt mit mir. Ich gebe ihm diese Plattform. Aber wenn ich meinen Blick mal wegrichte von dem, was gerade bei mir passiert und zu Jesus schaue, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben worden ist, und auch mal nach links und rechts schaue, dann ist mein Fokus wo ganz anders. Und dann kann der Feind mich nicht erreichen, weil ich nicht auf das schaue, was er mir ständig vor Augen führt. Lasst uns die Freiheit gebrauchen, die Jesus uns gegeben hat. Ich schließe ab mit einem Zitat von Charles Finney. Der sagte Folgendes: Nichts festigt die Herzen der Christen mehr als das gemeinsame Gebet. Niemals lieben sie einander so sehr, wie wenn sie erleben, wie das Herz des anderen im Gebet überfließt. Wisst ihr, das ist das, woran die Welt erkennt, dass wir zu Jesus gehören. Die Liebe füreinander, es sind nicht die Zeichen und Wunder. Manchmal denken wir das. Ja, wenn die dann sehen, was für krasse Wunder hier bei uns passieren, dann werden die sehen, ja. Das ist ein Teil, wie sich Gott offenbart. Und wir wünschen uns das und sollen uns danach ausstrecken. Aber wisst ihr was? Auch Paulus sagt im 1. Korinther, Liebe ist der höchste Weg. Wenn wir einander lieben. Und lieben heißt nicht immer, einer Meinung zu sein. Aber wenn ich liebe, dann kann ich deine andere Meinung respektieren. Sie mag so anders sein von meiner. Aber deine Meinung wird nicht zwischen mir und dir stehen. Dein Andersdenken wird uns nicht trennen, denn wir gehören zusammen. Das müssen wir uns vor Augen halten. Und Gott erlauben, dass er durch uns unsere Geschwister im Gebet stärkt. Wenn du jetzt denkst, oh, ich weiß nicht, das ist mir alles zu viel und dieses Leid und überhaupt, ich kann das gar nicht tragen, dann sage ich dir ganz ehrlich, ich auch nicht. Ich stehe in diesem Dienst. Ich beschäftige mich tagtäglich mit ihren Geschichten. Aber ich bin nicht berufen, ihr Leid zu tragen. Es würde mich zermalmen. Was soll ich tun? Ihre Last im Gebet zu Jesus tragen. Und sie bei ihm lassen, im Vertrauen und voller Glauben, dass er sich drum kümmern wird. Und dass er hineinwirkt und seine Kraft unter ihnen freisetzt. Wir wollen das jetzt gleich tun. Wir wollen für unsere Geschwister beten. Ich habe ein paar Gebetsanliegen mitgebracht, für die wir heute beten können. Und ich würde euch bitten, dass wir jetzt mal fokussiert bleiben. Ich weiß, es gibt viele andere Sorgen in dieser Welt. Ukraine, Gaza und. Aber lasst uns jetzt wirklich mal fokussiert für unsere Geschwister in Usbekistan beten und für dieses Volk. Lasst uns beten, dass Kinder und Jugendliche im Land mit dem Evangelium erreicht werden. Für die finanzielle Versorgung, dass da Durchbrüche passieren für Pastoren und ihre Familien. Für ein Stück Land, welches als Friedhof den Christen dienen soll. Sie dürfen ihre Toten nicht bei den Muslimen begraben. Für geistliche Leiter, die andere im Wort Gottes lehren. Schutz für Missionare unter den Gehörlosen, da bin ich gar nicht dazu gekommen. Es gibt eine große Gehörlosen-Untergrundgemeinde in ganz Zentralasien. Und viele von ihnen kommen zum Glauben. Und sie selber, die gehörlos sind, machen sich als Missionare auf, um andere Gehörlose zu erreichen. Und auch für die Evangelisation von Gehörlosen in ganz Zentralasien. Lasst uns dafür beten, aber fühlt euch auch frei, im Rahmen von Usbekistan so zu beten, wie euch der Heilige Geist leitet. Ihr dürft gleich in Gruppen gehen, zu dritt, zu viert. Und das Lobpreisteam wird uns im Hintergrund begleiten. Wenn sie das erste Lied anstimmen, dann können die, die schon fertig sind mit Gebet, gerne mit in den Lobpreis einsteigen. Die, die noch beten, ihr müsst nicht abrupt aufhören. Betet weiter. Das Lied ist einfach nur das Zeichen, dass ihr dann langsam zum Ende kommen sollt. Gut, dann würde ich sagen, los geht's, lasst uns beten.